Das Lied hat mich an etwas erinnert. Viele, viele Jahre her, über 40 Jahre. Ich war ein junger Gläubiger, Anfechtungen, dass ich nicht mehr wusste, wie ich heiße. Und ich kam dann in eine ganz kleine Versammlung. Und dann in meinem elenden Zustand hat mir dieses Lied angestimmt. Ich kann es nur so erklären, es war wie wenn ich an Starkstrom angeschlossen worden wäre. Völlig deprimiert, völlig verschüchtert, völlig kaputt, mit einem Schlag war ich wieder in der Gegenwart Jesu, stand vor seinem Angesicht. Von daher bin ich immer beeindruckt, wenn ich dieses Lied höre. Und es ist ja auch so, wir haben ein neues Jahr, aber wir haben in diesem Jahr eigentlich das Gleiche wie im alten Jahr. Das ist ja interessant, das ist ein Datum, das sich letztendlich ändert, aber für uns ändert sich doch zuerst mal gar nichts. Und die guten Vorsätze, die Welt sagt ja, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das mag jetzt stimmen oder nicht stimmen, aber es ist was dran. Man muss hier wirklich vorsichtig sein, was man tut oder was man nicht tut. Und ja, ich denke, wenn man diesen Kampf ganz nüchtern sachlich sich betrachtet, ich habe jetzt über 40 Jahre Erfahrung, seelsorgerlich, was hier alles abgeht. Es erschüttert mich immer mehr. Und ich möchte dem heute Morgen nachgehen. Ich lese uns zuerst eine Bibelstelle aus Matthäus 5, Vers 48. Dort heißt es, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Die Heilige Schrift ist eigentlich von ihrer Gesamtheit her eine wunderbare Offenbarung des vollkommenen Opfers Jesu. Und die Bibel zeigt uns, dass Gott der Vater uns mit diesem Ratschluss der Ewigkeiten einen Heilsplan gegeben hat und der Opfer und der Wirkung Jesu, die durch seine Auferstehungskraft zur Wirksamkeit kam. Wir haben es erlebt, als der Heilige Geist durch die Wiedergeburt in unser Herzen einzog. Und es ist alles da, das zeigt die Bibel. Natürlich wissen wir, dieses vollkommene Opfer, diese vollkommene Neuschöpfung in uns ist letztendlich zuerst im Babystadium. Wir müssen wachsen. Alles ist perfekt in uns, aber müssen wachsen, Schritt für Schritt bis zum Erwachsenen. So beschreibt es die Bibel. Aber das möchte ich nicht zum Thema machen, sondern mir geht es um etwas, das mich doch erschüttert. Wisst ihr, wenn du jetzt in einer Gemeinde bist, wo einigermaßen saubere Lehre ist, dann teilt man den Leuten das mit. Du brauchst nichts als der Herr Jesus allein. Sein vollkommenes Opfer reicht vollständig auf. Man zeigt ihnen Reinigung durch Jesu Blut von jeder Sünde. Man zeigt ihnen, wie Buße geht. Man zeigt ihnen das vollkommene Opfer. Du bist mit Christus gekreuzigt. Jetzt halte dich dafür. Man zeigt ihnen, wie die Tür des Gefängnisses geöffnet ist. Jesaja 61, ich kann raus, wie ich will. Aber jetzt kommt halt die Frage, warum? Warum? Ich rede jetzt nicht von den Menschen, die hier nicht wollen oder schlechte Einstellung haben oder die nicht in Ordnung sind, sondern ich meine jetzt wirklich die Menschen guten Willens. Warum ziehen sich Menschen aus Gemeinden zurück? Nicht um woanders hinzugehen, das ist ja wieder ein Kapitel für sich, sondern sie zieht sich zurück. Sie können nicht mehr in der Gemeinschaft der Heiligen leben. In der Arbeitswelt würde man es innere Kündigung nennen. Warum zerbrechen Gläubige, nicht Ungläubige, das ist klar, die sind dem Teufel völlig ausgeliefert. Warum zerbrechen Gläubige, Gotteskinder, warum verzweifeln Gotteskinder? Warum verlieren sie die Heilsgewissheit? Warum sehen sie alle Fehler, zuerst bei sich und andere haben das Problem, die sehen alle Fehler bei anderen. Gell? Warum blüht das auf, warum passiert das? Sie denken dann, ich bin vollständig verworfen, ich bin ein Sünder und vegetiere dahin. Sie gehen den Gedankenlügen des Teufels auf den Leim und der Feind feiert Triumphe, obwohl die Bibel sagt, im Endeffekt, dass wir Hebräer 10, 10 bis 14 ein vollkommenes Opfer haben, es ist alles perfekt. Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Kolosser 2, 9 und 10, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr, das sind wir, seid zur Fülle gebracht in ihm, 2. Petrus 1, Vers 3 hat uns alles gegeben durch die Kraft Gottes, was wir brauchen. Dann kommt dieser Katalog, was wir tun können. Wenn man das alles sieht, dann muss man sich schon die Frage stellen, Theorie oder Praxis? Und die Bibel geht sogar weiter. In 2. Korinther 2, 14 sagt sie, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Und jetzt kommt der nächste Punkt, dass man sagt, ja, ist ihr, das ist relativ einfach. Würdest du in Christus bleiben, dann würde dir das alles nicht passieren. Und ich möchte halt einfach ein Gedanke nicht hier übersehen. Wir haben einen Todfeind, Satan, und es geht nicht darum, hier ein bisschen frömmer zu sein, ein bisschen mehr Lohn zu bekommen. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Er ist ein Mörder von Anfang an. Und er will diese Leute, die dem Herr Jesus gehören, zerstören. Und das muss uns klar sein, er will sie zum Abfall bringen. Viele sagen, es gibt keinen Abfall. Ich weiß nicht, wie die Leute sich selber und die Welt ansehen. Jeder muss das vor Gott verantworten, was er lehrt. Aber eines ist klar, es ist ein Kampf ohne Ende. Jetzt muss man sich fragen, was sagt die Bibel, wenn hier in der Bergpredigt in Matthäus 5, 48 einfach steht, ich soll vollkommen sein. Jetzt kommen wir zum Problem. Das Wort Teleios im Griechischen, das für vollkommen steht, ist ein Wort wie viele andere griechische Wörter, die haben sehr viele Bedeutungen. Und unter anderem hat dieses Wort die Bedeutung vollendet, beendigt, vollbracht, in Erfüllung gegangen, verwirklicht, sich erfüllend, Ende, Schluss, fertig, ausgefüllt, aber auch erwachsen, vollkommen im Sinn von, jetzt bist du reif, du bist ausgereift, der Frucht, wenn sie die Reife erreicht hat und es geht weiter, dann fault sie, also die Reife ist das höchste Stadium, so meint die Bibel, also einfach vollendet, im tiefsten Sinne des Wortes bedeutet es erwachsen, fertig, ausgereift. Aber jetzt kommt natürlich ein Problem. Ich möchte uns Matthäus 4, Vers 5 bis 7 lesen. Und in diesem Jahr, ich bin kein Prophet, aber das prophezei ich euch, werdet ihr mit diesem Problem zu kämpfen haben. Jeder ehrliche, aufrichtige Gläubige kämpft mit diesem Problem. Er merkt es oft gar nicht, weil es in der Transzendenz, in der unsichtbaren Welt durch die Finsternismächte getan wird. Die Bibel zeigt uns in der Versuchungsgeschichte Jesu, wo ja berichtet wird, was hier passiert ist, da sagt sie uns etwas Dramatisches. Matthäus 4, Vers 5. Ihr seht ja, wie der Teufel immer das Wort Gottes in Frage stellt, sollte Gott gesagt haben, wenn du Gottes Sohn bist, der Zweifel. Aber hier kommt jetzt was ganz Dreckiges, Raffiniertes, und das ist der Kampf, den wir haben. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Entschuldigung, das steht doch hier. Jein. Das Problem ist eine der raffiniertesten Taktiken des Teufels. Er nimmt auch das Wort, du sollst vollkommen sein, und zerstört mit diesem Wort die Schwachen, nicht die Starken. Er zerstört die Schwachen. Und zwar, er macht etwas. Wenn ihr jetzt die Parallelstelle aufschlagt, im Psalm 91, 11, dann fällt etwas auf. Und das ist vielleicht für Bibelgläubige, Bibeltreue. Gell, ich frage jetzt mal ganz hart, warum gibt es bei einem Bibeltext, der aus meiner Sicht so ist, wenn du ein 10-jähriges Kind mit einem gesunden Menschenverstand manche Bibelstelle lesen lässt. Ich meine jetzt nicht das, was Gott offenbart, aber einfach das normale, der normale Bibeltext. Dann wird dir das Kind 100% sagen können, was das bedeutet. Warum kommen die hochkarätigsten und studiertesten Gläubiger zu so unterschiedlichen Aussagen über die Heilige Schrift? Warum gibt es so viele Richtungen? Warum ist alles so durcheinander? Im Psalm 91, Vers 11 heißt es, denn er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wisst ihr, was hier passiert ist? Hier ist was ganz Einfaches passiert. Teufel zitiert die Bibelstelle und lässt nur eine einzige Passage weg, und zwar die Bedingung. Nämlich dort, wo das passiert. Es passiert nämlich auf allen deinen Wegen. Und nicht auf der Zinne vom Tempel, wo man Gott versucht. Wisst ihr, das ist unser Problem. Der Teufel geht oft zu den Gutgläubigen, zu den Gläubigen, die Gott dienen wollen. Und dann geht er hin, nimmt irgend so eine Bibelstelle, die die Wahrheit ist, die in Ordnung ist, und dann verdreht er sie, er fälscht sie, oft auch durch die Übersetzung. Er geht einfach hin und manipuliert. Das heißt, er benutzt das Wort Gottes, um uns anzugreifen. Und wenn jetzt so eine Seele, die sehr, sehr sensibel ist, plötzlich sieht, perfektionistisch, im Sinne von, du kannst dich selber analysieren, du kennst bei dir jeden Fehler, bei den anderen natürlich auch, wisst ihr, das ist immer parallel. Und dann siehst du, das Reich Gottes ist nicht, wie du dir es vorgestellt hast. Die Gläubigen sind nicht so lieb, wie du dir es vorgestellt hast. Sie sind nicht so heilig. Sie tragen nicht die Kleidung, die ich mir vorgestellt habe. Sie haben nicht die Frisur, die ich habe oder haben will. Sie haben nicht das Auto, das ich mir vorstelle. Sie sind im Beruf nicht immer Beruf, wie ich mir es vorstelle. Sie benehmen sich nicht, wie ich will. Sie redet nicht, wie ich will. Sie kommen nicht in die Versammlung, wie ich will. Sie beten nicht, wie ich will. Sie predigen nicht, wie ich will. Wisst ihr, jetzt bin ich von Gott her geprägt vom Wort Gottes. Dann fängt der Teufel an, Unruhe zu stiften. Jetzt darf der etwas nicht unterschätzen, ihr habt auch Kinder. Ich habe auch Kinder. Es ist möglich, dass eins deiner Kinder genauso einen Perfektionismus hat. Und jetzt sieht es das alles. Und dann kommt irgendwann innerlich, bevor er sich bekehren, kommt dann die Kündigung. Mit dem Frommen will ich nichts zu tun haben. Wie oft geht das? Kenne ich doch alles. Wisst ihr? Aber auch bei Gläubigen. Das ist noch die harmlose Variante. Es gibt etwas Schlimmeres. Du siehst alles, was Gott sagt. Du liest die Heilige Schrift fleißig. Durch den Heiligen Geist hast du Erkenntnis. Und jetzt beginnst du, das wie ein Spiegel vor dein Angesicht zu halten, was löblich ist. Ich sage mal so, das ist eigentlich brillantisch vor Gott her. Das ist ein hervorragender Charakter, wenn er richtig benutzt wird. Jetzt fängt der Teufel an, das als Waffe zu benutzen, um dich zu quälen. Du siehst, du schaffst es nicht. Du merkst, ich bin nicht so, wie Gott will. Ich könnte euch stundenlang Seelsorgegespräche zeigen, wo Menschen zerbrochen sind, die Jesus als Herrn haben, die dem dreimal heiligen Gott dienen wollten und wegen diesen elenden Lüge des Teufels kaputt gegangen sind. Und ich denke, dass im neuen Jahr ganz wichtig ist, dass wir Erhaltung einnehmen, wo der Teufel das bei uns nicht tun kann. Aus zwei Gründen. A, er schält uns teilweise aus, er bringt uns wirklich an den Rand des Abfalls. Es gibt Leute, die bringt er zum Abfall. Und man muss hier einfach sich bewusst sein, dieser Kampf mit dieser Thematik geht auf Leben und Tod. Und zu Beginn vom neuen Jahr, denke ich, ist einfach wichtig, dass man nochmal sagt, so, ich lasse mein Auto, habe mein Auto jetzt vom Winter unterwachsen lassen. Warum? Weil ich Albstadt kenne, weil ich Salz kenne, weil ich weiß, wie es bei uns zugeht, wegen dem Rost. Also ich weiß, da wird mein Auto angegriffen. Also versuche ich es zu schützen. Jetzt weiß ich, hier wird mein geistliches Leben angegriffen, also schütze ich es. Das ist völlig normal. Das ist ein gesunder Menschenverstand. Ich muss mich dort, wo ich weiß, dass ich angegriffen werde, schützen. Jetzt lese ich eine Bibelstelle. Ich weiß, dass es gefährlich ist, diese Bibelstelle zu lesen. Aber ich lese sie. Prediger 7, 16. Paulus sagt das Gleiche auf andere Art. Aber im Wort Gottes, im Alten Testament, ist ja oft die Vorschattung und auch ich sage es mal so, die Grundsätze. Das sagt hier Salomo. Und Salomo ist ja ein Mensch, der Gott gedient hat. Und das war für mich immer phänomenal. Salomo hatte der edle Charakter, aber schlechte Einstellung. David hatte der schlechtere Charakter, aber die richtige Einstellung. David ist ein Mann Gottes gewesen, hat Gott gedient und Gott hat ihn als Werkzeug benutzt und Salomo hat das Elend angerichtet. Aber dieser Salomo, der Schutt des Elend kannte, der schreibt in Prediger 7,16, sei nicht allzu gerecht und er zeige dich nicht übermäßig weise. Ich muss mir vorstellen, er zeige dich nicht übermäßig weise und auch nicht allzu gerecht. Warum willst du dich selbst verderben? Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor der Zeit sterben? Ist ja klar, was hier steht. Jetzt nehmen wir mal einfach die Bibel so, wie sie ist, dass nämlich Gott das, was er sagt, meint und meint, was er sagt. Damit sagt er doch, wenn du eine Überfrömmigkeit entwickelst, allzu gerecht bist, die Gott gar nicht will, das heißt, du bist frömmer wie Gott, du gehst über eine Schiene drüber, die Gott gar nicht will, sagt er, wirst du dich geistlich verderben. Das ist Fakt. Das Zweite, wenn du auf der anderen Seite falsch läufst, wenn du zuchtlos, gesetzlos gehst, dann wirst du vor der Zeit sterben. Denn unter Umständen lässt dich Gott sterben. Also, wenn wir das mal ganz ernst nehmen und sagen, oh, dann ist es wohl geistlich wichtig, dass ich in der Spur bleibe, in der geistlichen Spur. Jetzt kommt natürlich das alte Problem, wie geht es? Was muss ich tun? Jetzt gehen wir zum Paulus, der ja der Apostel der Heiden ist, dasselbe schreibt wie in Salomo, bloß neutestamentlich. Er sagt zum Beispiel einen Satz, der wird mir immer wichtiger. Hätte ich das getan, wäre ich als junger Gläubiger in alle diese Verführungen und Irrrichtungen, die ich durchlaufen habe, und ich bekenne es reumütig, ich bin von links außen nach rechts außen fast durch alles gelaufen. Ich habe mal gesagt, ich würde gerne mal meine Seele ansehen, wie die wohl aussieht. Das muss ein narbebedecktes Gerät sein. Weil, furchtbar teilweise, aber... Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Problem. Und zwar, wir haben hier etwas im gesamten Umfeld der Heiligen Schrift, sagt Paulus, eine ganz einfache Erweisung, nicht so einfach. Er sagt vorher, du musst treu sein, nur der Herr kann dich beurteilen, wunderbare Dinge. Aber hier sagt er etwas, hätte ich das getan, hätte ich, bin ich überzeugt, 90% dieser Dinge nicht durchlaufen. Natürlich hat Gott auch manche Dinge zugelassen, dass du deinen Dienst später tun kannst. Da beuge ich mich wirklich drunter. Der Herr ist der Herr, er kann tun, was er will. Aber viele Dinge habe ich mir unnötig eingehandelt, weil ich das nicht beachtet habe. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Also er sagt hier, da kommt Hochmut, ein Aufbläher, wenn man Folgendes macht, wenn man in seinem Denken sogar, nicht einmal im Tun, über das Geschriebene hinausgeht. Wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig, die Leute sagen mir, aber das will doch Gott. Und dann sage ich, wo steht das? Wisst ihr, es gibt viele Dinge, die sind fromm. Ich mache hier mal ein paar harmlose Beispiele. Wo steht zum Beispiel, dass ich einem Brautpaar die Hände auflege? So, wo steht das? Oh, ist doch schön. Die Atmosphäre. Und dann legt man Hände auf. Wo steht das? Im Gegenteil. Paulus sagt, lege niemand zu schnell die Hände auf. Hand auflegen hat eine völlig andere Funktion. Wo steht, dass man bei der Taufe letztendlich die Hände auflegen soll? Wo steht, dass man bei der Taufe im Wasser beten soll? Wo steht das alles? Wo steht zum Beispiel, dass man bei der Taufe weiße Kleider benutzen soll? Wo steht das alles? Es steht gar nirgends. Merkt ihr etwas? Wir haben Vorstellungen. Wir haben Vorstellungen, die sind jetzt harmlos, die drei, die übers Geschriebene hinausgehen. Dann kam ein Prediger von den Amerikanern zu mir und er hat mich gefragt, ob ich die Gemeinschaft mit ihm breche. Da habe ich gesagt, naja, jetzt war ich gespannt, was er mir für schreckliche Dinge erzählt, die er tut, wo ich dann die Gemeinschaft brechen müsste. Und dann habe ich gelacht. Er hat mir erzählt, weißt du, das war die Richtung der Grace Brethren in Amerika. Er hat gesagt, weißt du, wir tauchen beim Taufen dreimal unter. Dann habe ich gesagt, naja, es steht nirgends, ob man dreimal untertaucht oder einmal. Es steht gar nirgends. Er hat gesagt, du kannst untertauchen, wie du willst. Das ist mir völlig egal. Wisst ihr, das sind jetzt Dinge. Aber da spaltet sich Gemeinde wegen der Frage, ob man dreimal untertaucht. Warum? Wisst ihr, es gibt Dinge, da muss man einfach sagen, die benutzt der Teufel, um die Gläubigen mit einer eigenen frommen Vorstellung kaputt zu machen. Und es geht immer noch einigermaßen, wenn es nur so harmlose Dinge sind. Aber jetzt kann es passieren, der Teufel redet dir persönlich so etwas ein. 2. Korinther 10 ab Vers 4. Und das ist ein Drama im Leben eines Gläubigen. Ich habe es erlebt bis kurz vorm Zusammenbruch. Und der Herr hat mich herausgeholt. Ich rede über das, was ich heute sage, nicht theoretisch. Das ist Praxis bis hier. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen, zum Gehorsam gegen den Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig ist. Wisst ihr, da sagt die Bibel, es gibt einen geistigen Kampf, da geht es um Vernunftschlüsse. Wenn die in deinem Kopf da sind, dann baust du eine Höhe auf, wie im Baalskult. Du baust also in deinem Kopf etwas auf, das Götzendienst ist, und das bewirkt, dass die Erkenntnis Gottes Konkurrenz bekommt. Wisst ihr, ich sage es mal ganz ehrlich, ich frage manchmal die Leute und sage, warum soll ich das tun, auch diese Lehre, wenn sie biblisch nicht klar geschrieben steht, dass ein normaler Mensch es begreifen kann? Warum soll ich das annehmen? Gibt es einen Grund? Und dann frage ich die Leute, wisst ihr, mache euch zwei Beispiele. Ich könnte euch viele machen, auch wo die Bibel drüber kreise. Kommt ein Adventist zu mir und zeigt mir den Sabbat. Zeigt mir, dass der Sabbat das Mahlzeichen des Tieres ist. Wenn ich den Sabbat nicht halte und den Sonntag, dann habe ich das Mahlzeichen des Tieres angenommen und gehe verloren. Da erschrecken die Leute. Er hat viele Bibelstellen, die ich nie studiert habe. Es gibt ein ganz einfaches Mittel. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, unser Metier ist die Lehre der Apostel. 2. Petrus 3, Vers 2 sagt, dass der Herr Jesus nach der Auferstehung den Aposteln genau gesagt hat, was sie schreiben sollen. Wisst ihr, was heißt? Die Lehrbriefe sind die Auslegung vom Rest der Bibel, vom Herr Jesus selber angeordnet. Das erkläre ich dann den Leuten und dann sage ich zu ihnen, jetzt pass mal auf. Komm mal her. Kolosser 2, 16, 17. Niemand soll euch richten wegen Sabbat. Es gibt keine weitere Stelle. Und dann frage ich sie, hat der Herr Jesus das vergessen? Haben es die Apostel vergessen? Wurde es bei der Inspiration der Bibel vergessen? Oder ist das, was du erzählst, Menschenwerk, Menschengedanke, Menschenmache? Wäre ich so hingegangen, vor über 40 Jahren, als die Pfingstler kamen, wäre ich nie in die Pfingstbewegung hineingeraten. Man hat mir gesagt, dir fehlt die Kraft. Das hat gestimmt. Die erste Liebe ging weg. Ich habe nur noch eine Sehnsucht gehabt, dem Herr Jesus zu dienen mit völliger Kraft. Naja, ich habe das geglaubt. Ich brauche die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn heute ein Pfingstler kommt, sage ich, kein Problem. Komm her. Bibel, es gibt genau eine Stelle, 1. Korinther 12, Vers 13. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich rede jetzt nicht über Epheser 5, 18, wie man in der Fülle des Heiligen Geistes lebt. Ich sage, guck mal her, jeder Gläubige ist geistgetauft. Hat Paulus vergessen zu sagen, dass ich eine besondere Geistestaufe brauche? Hat der Herr Jesus vergessen, es um Paulus zu sagen? Wurde es bei der Inspiration übersehen? Oder hast du Menschenmeinung? Fort. Wenn wir so vorgehen würden, würden wir uns viel Streit, viel Ärger, viel eigene Erfechtung, viel Lüge des Teufels ersparen. Aber dazu muss man natürlich die Bibel fleißig lesen, muss die Regeln der Bibel kennen. Da passiert gar nichts. Wisst ihr, ich hatte eine Schwester, die sagte zu mir, sie kann nicht schlafen. Aber als sie mir gesagt hat, warum sie nicht schläft, dann habe ich gesagt, naja. Sie hat gesagt, ich muss wie David 7-mal in der Nacht aufstehen, um Mitternacht, um den Herrn zu preisen. Dann habe ich gesagt, du musst gar nichts, du musst in dein Nest gehen und schlafen. Wisst ihr, wo sie gelandet ist? Psychiatrie. Satan ist ein Lügner. Ihr dürft nicht leben auf dieser Welt als Gotteskinder, als wäre das, was um euch rum geschieht, real. Ihr dürft nicht leben, als wären eure inneren Eindrücke, als wäre euer geistliches Verständnis, als wäre auch euer Denken normal. Das kann normal sein, aber es kann auch infiltriert sein vom Teufel. Wie kriege ich raus, was ich hier tun muss? Die Bibel sagt was ganz Einfaches. Johannes 14, Vers 6, sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, der Jesus, ist die Wahrheit. Johannes 17, 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Der Herr Jesus ist die Wahrheit, das Wort Gottes ist die geschriebene Wahrheit. Johannes 16, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, ich habe nur eine Quelle in diesem Universum, das laut Matthäus 4, lest nochmal ab Vers 1, und vor allem Lukas 4, da wird es noch klarer beschrieben, dass diese Welt dem Teufel übergeben ist, bis der Jesus wiederkommt. Gott hat ihm Grenze gesetzt. Aber diese Welt ist in den Klauen des Teufels. Wir haben einen Dämonengürtel um uns herum, Epheser 6, Vers 12, folgende. Und in diesem Dämonengürtel sind diese Lügermächte. Und die sind die Schöpfer des Zeitgeistes. Wisst ihr, die ordnet auch, was in der Bildzeitung steht. Aber die ordnet auch, was im Zollernalbkurier steht. Versteht ihr? Die ordnet auch, was in der Frankfurter steht. Die ordnet an, was im Fernseher kommt. Die ordnet auch, was im Internet kommt. Die ordnet auch, was im Internet auf der ersten Seite kommt. Egal, was du für eine aufrufst, da kannst du jede Seite aufrufen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du musst dir immer bewusst sein, du bist umzingelt von Lügenmächten. Es gibt es nur eine einzige Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen. Du stehst vorm Angesicht Jesu. Durch Jesu Blut, Hebräer 10, Vers 19, hast du direkten Zugang zum innersten Heiligtum. Du kannst durch Jesu Blut direkt vors Angesicht Jesu. Er ist die Wahrheit. Du hast das Wort Gottes, das geschriebene Wort. Bruder hat mir einmal ein sehr schönes Merkmittel gegeben. Er hat mich einmal gefragt, da war ich ganz frisch bekehrt. Und dann hat er gesagt, Karl Hermann, sage mir, warum hat Gott vorne und hinten auf der Bibel einen Deckel drauf gemacht? Das ist eine dumme Frage, gell? Aber die war weise. Dann hat er gesagt, weißt du, wenn es hier anfängt und hier aufhört und dazwischen hast du zu leben und vor dem hinterm Deckel nichts zu tun. Wieso? Jetzt gehe ich einfach zum Wort Gottes. Im Wort Gottes steht nicht, ob ich, wenn ich heimkomme, ein Spiegelei, ein Schnitzel oder bloß Salat essen soll. Das steht da nicht. Aber in der Bibel steht, hab nicht lieb die Welt. Wisst ihr, in der Bibel stehen die geistlichen Dinge glasklar, aber es ist ein Deckel. In dem Moment, wenn Gott aufhört, höre ich auf. Wisst ihr, gibt es Brüder, hochstudierte Leute. Da kann jeder von uns kann einpacken. Die sagen dann wunderbare Dinge, wo du fasziniert bist. Auch prophetisch, endzeitlich. Ich habe ganz viele Bücher über Endzeit. Soll ich ehrlich was sagen? Bis jetzt hatte noch keiner recht. Das ist der Grund, warum ich keine mehr kaufe. Völlig sinnlos. Warum soll ich mir die nächste Theorie, die sowieso nicht stimmt, antun? Wieso kommt ein Bruder, den alle schätzen, den ich auch mag, der hoch, als vielleicht einer der intelligentesten Brüder ist, auch geistlich wunderbarer Mann, sagt, im tausendjährigen Reich wird wieder die gleiche Leiter wie im bei Jakob, Himmelsleiter wieder im tausendjährigen Reich, sei direkt in den Himmel. Ich lese jetzt die Bibel 42, dreiviertel Jahre. Ich habe die Stelle nicht gefunden. Entschuldigung, wenn er sie findet, bringt sie mir. Ich würde mich freuen. Wisst ihr, aber jetzt bin ich doch schon bei 1. Korinther 4, Vers 6. Jetzt gehe ich schon über das Geschriebene hinaus. Das sind die harmlosen Dinge. Und was es mir geht, ist was ganz anderes. Jetzt geht es darum, wenn der Teufel irgendeine Bibelstelle nimmt, die er sie vors Gesicht hinhält und beginnt, Sacharja 3 zu tun. Wisst ihr, und Sacharja 3 ist ein Drama. Ich lese. Und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Engel des Herrn, im Alten Testament ein Bild für den Herr Jesus. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan. Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser, nämlich der Hohepriester, nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Also genau das Gleiche ist doch mit dir und mir. Mich hat Herr Jesus am 30.05.1974 aus diesem Feuer des Gerichtes Gottes herausgerissen, hat mich gerettet. Aber seit der Zeit greift mich der Teufel genauso an, wie er den ergreift. Wie viel Stunden habe ich verbracht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, von der bin ich nur dankbar, dass mein Gesicht nur einigermaßen glatt ist. Aber die Haare sind nicht umsonst weiß. Die sind nicht nur weiß wegen der Bank, wo ich 41 Jahre oder 42 Jahre gearbeitet habe. Die sind vielfach weiß wegen diesen Kämpfen. Weil der Teufel mich immer wieder angelogen hat, immer wieder getäuscht hat, immer wieder in die Falle gelockt hat, immer wieder in eine falsche Richtung, immer wieder in die Selbstverdammnis, immer wieder den Blick von meinem Jesus weggewendet hat. Jeschua aber hat die unreine Kleiderin und stand doch vor dem Engel des Herrn. Das ist doch unsere Situation. Wir stehen vom Angesicht Jesu durch Jesu Blut und haben Zugang. Und trotzdem sind wir, wie letztendlich die Sulamit im Hohelied. Wir haben oft unseren Weinberg nicht bewahrt. Sie sagt, ich bin zwar lieblich, aber gleichzeitig bin ich auch schwarz. Wie oft haben wir uns beschmutzt? Wie oft ging es schief? Wie oft haben wir versagt? Wisst ihr, und dann kommt es noch ganz gemein, wenn es um Kinder geht. Wisst ihr, ich habe mal, wo es um eins meiner Kinder ging, wo Katastrophe eingetreten ist, eigentlich geistlich, habe ich mir das Hirn zermattet. Was hätte ich anders machen können? Ich habe mit den Brüdern gesprochen, das, was ausgelöst hat. Die Brüder haben zu mir gesagt, Karl Hermann, du hast nichts Falsches gemacht. Ich habe mir dann eiskalt überlegt, wenn dieselbe Situation heute wäre, was würdest du tun? Ich schließe nicht aus, dass ich wieder dasselbe mache, wenn es biblisch nicht falsch war. Wieso? Dann habe ich die Brüder gefragt. Jetzt kommen wir zu dem, übers Geschriebene hinausgehen. Der eine sagt zu mir, du musst jetzt deine Tochter nehmen, alle deine Dienste aufhören und du kümmerst dich nur noch um deine Tochter, gibst ihr jeden Abend einen guten Nachtkuss und dann wird alles gut. Also da habe ich keine Erleuchtung gebraucht, um zu erkennen, dass es Unsinn ist, was der mir erzählt hat. Der andere Bruder hat gesagt, nein, du musst, er hat nicht gesagt, der Stock, aber so hat er es gemeint, du musst sie züchtigen, du musst sie jetzt knallhart nehmen. Das habe ich auch so sehr gesagt, das ist genauso Unsinn. Und dann kam ein alter, weiser Bruder, den ich sehr schätze, ja schon beim Herrn, und der sagte, Karl Hermann, du bist ein Narr. Da sage ich, warum? Und dann sagt er, du kämpfst an einer geistlichen Front, die nicht ganz ungefährlich ist. Du greifst die Finsternismächte frontal teilweise an, und jetzt wunderst du dich, dass du die Retourkutsche bekommst. Du musst beten. Das hat mir damals den Kopf gerettet. Das hat mir das Verhältnis zu meiner Tochter erhalten. Wir haben heute ein wunderbares Verhältnis, weil wir hier geistlich auf die richtige Spur kamen. Aber ich war jetzt auf der Bibelkonferenz, da war ein Mann, der sagt, seit vielen Jahren redet seine Kinder nicht mehr mit ihm. Wisst ihr, du kannst auch Dinge kaputt machen in der eigenen Familie. Aus Überfrömmigkeit. Du kannst eigentlich auch Dinge geistlich kaputt machen, weil du feig bist und nichts sagst. Das ist genauso schlimm. Man kann links und rechts vom Pferd fallen. Du kannst die Sünde Elis begehen und sie laufen lassen. Das ist genauso schlimm. Dann lieferst du die Kinder dem Tod, dem Teufel aus. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wisst ihr, ich stehe vor Gott, ich mache Fehler, ich beschmutze mich. Ich bewahre vielleicht meinen Weinberg nicht immer, wie Gott es will, aber ich stehe vor meinem Jesus. Das ist der wichtigste Punkt, der allerwichtigste. David stand vor Gott und war ein Chaot. Salomo war kein Chaot, aber stand nicht vor Gott. Das ist der Unterschied. Studiert die zweimal genau. Ganz riesiger Unterschied. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen. Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, sieh, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Das ist ja bei uns passiert. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Ich kriege die Kleider des Heils, diese weiße, wunderbare, weiß meine ich jetzt vor Reinheit her, nicht bildlich. Diese Reinheit bekomme ich ohne Flecken. Dann sagt er, ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Habe ich doch bekommen. Ihr seid Könige und Priester, Kopfbund, Zeichen des Priestertums. Ich habe doch alles. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und begleiteten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dastand. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach, so spricht der Herr der Heerscharen, wenn du in meinen Wegen wandelst und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Und dann sagt er, dann wird etwas geschehen, dann wird derjenige, also so fasse ich das auf, wird er etwas erkennen. Denn sieh, ich lasse meinen Knecht Spross, hebräisch ist das der Zemach, das ist der Titel Jesu, kommen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind sieben Augen gerichtet, der siebenfache Gottesgeist. Sieh, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Heerscharen. Und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. Wisst ihr, und das ist das Gigantische, dass Gott die Wirkung des Heiligen Geistes so angeordnet hat, der Vater im Himmel, dass immer sein Sohn verherrlicht wird. Das steht in Johannes 16, 7 bis 14. Wenn der echte Heilige Geist wirkt, nicht dieser Pseudo-Heilige Geist, wo die Leute rückwärts umstürzen, sich auf dem Boden rumwälzen und quieken, das ist dann nie der Heilige Geist. Sondern der echte Heilige Geist überführt immer, Johannes 16, ab 7, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt mich immer in die Wahrheit, ins Wort Gottes hinein. Er zeigt mir, was zukünftig ist, nämlich Gericht und Gnade, auch Himmel, Hölle. Er zeigt mir das alles. Und, ganz zentraler Punkt, der Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Er verherrlicht der Herr Jesus. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Also nochmals, wenn man das kindlich fasst, dann haben wir Tatsachen. Tatsache 1. Der Teufel verklagt mich wegen meiner unreinen Kleider. Der Teufel verklagt mich wegen dem, wo ich versagt habe. Der Teufel verklagt mich, in Gedanken natürlich, feurige Pfeile. Er verklagt mich, weil ich nicht so bin, wie ich es selber will. Und wenn ich dann noch selber ein überzogenes Verständnis habe, überzogene Vorstellungen, dann wird diese Verklagung zu einem furchtbar zerstörerischen Werk in meinem Leben. Dann gehe ich kaputt. Wisst ihr, zu mir haben schon Leute gesagt, wenn ich ihnen erklärt habe, dass sie jetzt der Teufel erlügt, haben sie schon gesagt, er hat doch recht. Er hatte hier auch recht. Aber Gott sagt was ganz anderes. Gott sagt, naja, es ist so, selbst wenn diese Kleider da sind, sie müssen weg. Versteht ihr? Wisst ihr, Gott sieht das anders wie wir. Der dreimal heilige Gott sieht es völlig anders. Ich bin mir völlig bewusst, dass die menschliche Sprache Gottes Rede nur mit der Heiligen Schrift sauber wiedergibt. Aber was ich jetzt sage, ist einfach ein Versuch, menschlich das zu erklären. Aber man könnte manchmal denken, was muss der dreimal heilige Gott, was muss der Herr Jesus denken als die einzige Offenbarung dieses Gottes, wenn er uns sieht, wie wir mit seinem Wort umgehen, wie wir mit diesen Tatsachen umgehen. Er sagt doch klipp und klar, ein vollkommenes Opfer, das Blut macht rein von jeder Sünde, du bist mit Christus gekreuzigt. Wer ihn lieb hat, denen wird praktisch alles, was in ihrem Leben passiert, denen zum Besten dienen. In dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist doch Tatsache. Wisst ihr, wenn jetzt Gott sieht, wie wir mit dem umgehen, wir sind nicht bibeltreu genug. Ich habe nicht gesagt bibelfest. Du kannst die Bibel auswendig kennen und der Teufel legt dich, so wie er es versucht hat bei mir Jesus, mit Psalm 91, 11 rein. Wisst ihr, ich staune manchmal, wie Gott im Alten Testament der Unsinn seiner Kinder bearbeitet, wie er reagiert. Aber einmal, das war mir eine ganz große Lehre neutestamentlich, da hast du den Eindruck, jetzt reicht's. als Mose und Elia auf dem Berg sind. Und da steht strahlend der Herr Jesus verklärt und redet mit den zwei alttestamentlichen Heiligen. Und dann kommt der Unsinn der eigenen Vorstellung, das über das Geschriebene hinausgehe. Dann kommt Petrus, der ja eigentlich gar nicht anfällig war, der war ja eher ein cholerischer Mensch, der vorwärts prescht und eher hart ist, will zwei Hütten bauen, einfach zwei Hütten. Und das ist die einzige Bibelstelle, die ich kenne, wo Gott einem Menschen über den Mund fährt. Und mitten so lange noch redet, sagt er, dies ist mein geliebter Sohn. Den sollt ihr hören. Und dann brät sie ja zusammen und als sie wieder zu sich kommen, heißt es ganz einfach und wunderbar in der Schrift, sie sahen nichts als Jesus allein. Wisst ihr, manchmal nimmt die Bibel einfache Bilder. Sie sagt, du musst das Angesicht Gottes besänftigen. Manchmal nimmt sie einfache Bilder und sagt, Gott reagiert, dass du fast denkst, das ist fast wie ein Mensch. Das sind aber nur Bilder, um uns zu zeigen, wie letztendlich ein dreimal heiliger Gott mit seiner Gnade uns überhaupt überleben lässt. Aber wir müssen eines etwas ganz klar feststellen. Wenn ich dem Teufel zuhöre, wenn ich meiner eigenen Vorstellung zuhöre, wenn es dem Teufel gelingt, meine eigene über die Schrift hinausgehende Vorstellung zu aktivieren, mich dann ins Versagen zu treiben, mich dann zu verklagen, dann braucht es mehr als Gnade, dass ich wieder rauskomme. Es gibt eine Bibelstelle, die gehört zu meinen Lieblingen in der Heiligen Schrift. Sie steht im völligen Jammerlied im Klagelieder. Mitte drin im Klagelieder steht der Balsam für die Seele. Dort steht in Klagelieder 3, Vers 21. Dies aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Warum muss ich meinem Herzen etwas vorhalten? Warum? Weil mein Herz mir davonläuft, wenn es vom Teufel manipuliert wird. Darum will ich Hoffnung fassen. Warum muss ich Hoffnung fassen, wenn mein Herz manipuliert wird durch die Lüge des Teufels, wenn ich beginne in meinem falschen Perfektionismus, der Vorstellungen hat, die Gott nicht hat, mich selber zu verdammen, dann passiert etwas, dann verliere ich die Hoffnung. Jetzt sagt er etwas, Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Bei Gnadenbeweise steht im Hebräischen Chesed, und dieses Wort bedeutet, das ist ein riesiger Unterschied zu der normalen Gnade, die heißt nur Chen. Aber hier Chesed, dieses Wort bedeutet Bundesgnade, Güte. Also Gott meint es gut mit mir, das steckt da drin. Aus dem Grund hat er mir den Bund in Jesu Blut gegeben. Das Blut für die Reinigung der Sünde, der gebrochene Leib, um meine Sündenatur zu brechen, hat er mir gegeben. Das waren die Gnadebeweise. Nur wegen diesem vollkommenen Opfer bin ich noch da. Er sagt, sie ist jeden Morgen neu. Wenn ich morgens die Augen aufschlage, kann ich meine Augen zum Herrn erheben durch Jesu Blut bis ins innerste Heiligtum. Was für eine Gnade. Deine Treue ist groß. Die Bibel sagt, Gott ist treu, selbst wenn ich untreu bin. Der Herr ist mein Teil, sprich meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Ist euch aufgefallen, wie oft das Wort will kommt? Manche Dinge fühlst du nicht. Du fühlst dich elend. Du fühlst dich verdammt. Wisst ihr, es kann sein, ein anderer redet dir ein, du bist doch nichts. Du bist unmöglich. Kennt ihr das? Er sagt dir böse Dinge. Wisst ihr, wenn das dann in der Familie oder der Ehe kommt, auch bei den Kindern, passt bloß auf. Auch ehemäßig. Wisst ihr, wenn man dann anfängt, naja. Ich habe keine Ahnung, was eine Bemerkung bedeuten kann für den Ehepartner. Eine ekelhafte Bemerkung. Und Satan, wenn der sieht, dass sowas passiert, dann hat er Angriffsfläche. Wisst ihr? Und darum sagt er, ich will. Ich gehe nicht nach meiner Vorstellung. Ich gehe nicht nach dem, was der Teufel mir vorredet oder einsagt. Wisst ihr, aber was Menschen mir sagen, du kannst es nicht, du bist unfähig, du bist geistlich hier vollkommen unfähig. Bin ich geistlich unfähig? Ich habe genau das Gleiche wie der Paulus. Ich habe nicht weniger wie ein Paulus. Schlicht ist klar. Wenn ich das öffentlich sage, ohne zu erklären, sage ich, jetzt spinnt er, jetzt ist er hochmütig. Aber ich habe das Gleiche wie der Paulus. Und ich sage euch etwas, ob ihr das glaubt oder nicht. Du hast, wenn du wiedergeboren bist, dasselbe wie der Paulus. Du hast einen Platz am Leib Christi, den Gott für dich persönlich verordnet hat. Du hast ein Maß des Glaubens, also was du leisten kannst, hat Gott vorhergegeben. Du hast, das erste steht in 1. Korinther 12, 18, das zweite steht in Römer 12, Vers 3 und das dritte steht in 1. Petrus 4, Vers 10. Du hast eine persönliche Gnadegabe von Gott für dich persönlich zugeordnet. Ob Bruder oder Schwester, ist egal. Das ist der Leib des Christus, mit der du Gott dienen kannst. Und du hast 2. Korinther 10, 13 ein Arbeitsfeld, das er bestimmt hat. Guck mal her, und jetzt, wie kann jemand sagen, der ist geistlich nichts? Unmöglich. Ich habe vor Gott genau das gleiche Paket wie jeder andere auch. Ich habe genau die gleichen Kämpfe wie jeder andere auch. Von daher gibt es keine großen Brüder und keine kleinen Brüder. Sie sind alle gleich vor Gott. Vor Gott in Christus. Das ist nämlich der Unterschied. Und wenn ich das erkenne, dann erkennt man auch, dass bei ganz vielen Dingen der Teufel mich angelogen hat. Da kommen Leute und sagen, oh, ich kann Gott nicht dienen, ich bin zu schwach. Und ich sage, wunderbar, wenn du schwach bist, dann bist du bestens ausgerüstet. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ja, Entschuldigung, ist Schwäche ein Grund, Gott nicht zu dienen? Gott kann meine Schwäche in Kraft verwandeln ohne Ende, wenn er will. Die Frage ist doch nur, ob ich mich Gott zur Verfügung stelle und glaube, was er sagt. Dann sage ich, Herr, wenn das stimmt, dass ich das Paket seit der Wiedergeburt in mir habe, dann muss ich jetzt ja nur noch wachsen, dass das ausreift, bis du es zur vollen Wirksamkeit bringen kannst. Also habe ich bloß noch ein Ziel, zu wachsen. Wenn die Bibel sagt, wenn du wachsen willst, Hebräer 12, Vers 4, dann muss ich dich erziehen. Gott züchtigt und erzieht jeden, den er liebt. Also das Zeichen der Liebe Gottes ist, dass er mich erzieht. Dann ist doch jede Einschränkung, ob die geistlich, menschlich, gesundheitlich, familiär, egal wo sie ist, wenn ich sie vor Gott bewege und wenn ich sicher bin, dass ich nicht dem Teufel zuhöre, sondern ihm, dann ist doch das etwas, das mich zubereitet. Wisst ihr, wenn ich das glaube, dass das diese Gnadeerweise sind, die durchs Opfer Jesu kommen, wenn ich glaube, dass ich in diesen Kämpfen mich dauernd reinigen lassen kann, dass ich dauernd Gemeinschaft mit meinem Jesus habe, durch sein Blut, steht 1. Johannes 1, 7 bis 9, und dass ich so den Zutritt habe, Hebräer 10, 19, Folgeverse, dann kann ich Hoffnung fassen. Dann bin ich nicht der große Versager, dann bin ich ein Kind Gottes. Aber jetzt kommt die Ehrliche, komm mit deinem Karl Hermann. Du hast keine Ahnung, wie schwach ich bin. Ja, wenn du wüsstest, wie schwach ich bin. Wisst ihr, ich hatte Zeiten, wo ich abnehmen musste, dann bin ich im Kühlschrank vorbei. Harmloses Beispiel. Und da war genau die Form von Schokolade, die mich zu Tränen rührt. Kennt ihr das? Und der Teufel hat die Pfeile geschossen. Guck her, du bist jetzt gerade schwach. Das Einzige, was du brauchst, ist jetzt eine kurze Zufuhr. Und dann kam eine kurze Zufuhr und dann kam die Nachfuhr. Und dann ging es weiter. Wisst ihr, am Schluss hatte ich 10 Kilo auf die Rippe. Jetzt sind sie wieder weg, großteils. Wisst ihr, ich sage es mal so, das Tödlichste, das gibt bei einem Gläubigen, ist, wenn er nicht Gott zuhört, sondern am Teufel und dann beginnt, sich selbst zu bemitleiden. Dann bist du verkauft. Wisst ihr, warum sagt ein Paulus, ich vergesse, was da hinten ist, Philipper 3, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Wisst ihr, manchmal musst du sagen, Herr, ich habe jetzt in meiner Ehe, ich habe in der Gemeinde, ich habe in meiner Arbeitsstelle, ich habe bei meinen Kindern, ich habe bei mir alles falsch gemacht. Du hast nicht alles falsch gemacht, aber du hast Dinge falsch gemacht. Da komme ich einfach und glaube wie ein kleines Kind. In der Haltung bin ich seit längerer Zeit. Gehe ich einfach hin und sage, Herr, ich weiß es, aber dein Blut wird alles auslöschen. David, der Mörder, ich habe es euch schon oft gesagt, der Mörder, der Ehebrecher, Gott sagt vor ihm im 1. Könige 14, 8, er hat nie etwas getan, was nicht in Ordnung war vor mir. Blut Jesu löscht aus. Und jetzt kannst du, wie wenn nie was geschehen wäre, selbst wenn du alles falsch gemacht hast, sofort nach vorne gehen und vorwärts gehen und tun, wie wenn nie was geschehen wäre. Und jetzt mit der Hilfe Jesu beginnen, nicht mehr am Teufel zuzuhören, sondern ihm. Und dann Schritt für Schritt passiert das, was hier geschrieben steht. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen. Plötzlich wird die Gnade Gottes in deinem Leben Triumphe feiern. Gegen die Seele, die nach ihm sucht. Wisst ihr, das Hauptanliegen des Teufels ist ja, dass Gott mit dir nicht zufrieden ist. Ja, warum ist Gott mit mir völlig zufrieden? Wegen Jesu Blut. Ich stehe morgens auf und sage, Herr Jesus, sieh nicht mich an, sondern dein Blut. Dann kommt die Seele zu. Gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Wisst ihr, manchmal sind auch unsere Worte, selbst wenn man in die Seelsorge rennt, völlig sinnlos, wenn man alles zerredet. In der Bibel steht nicht umsonst, wo viele Worte sind, geht's ohne Sünde nicht ab. Manchmal musst du nicht reden, sondern dein Herz vom Herrn Jesus ausschütten. Also ich meine jetzt Rede zu Menschen. Dann sagt es gut für einen Mann, das Joch zu tragen in der Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er sie ihm auferlegt. Wir sagen dir, die Jungen musst du fördern, die musst du züchten. Entschuldigung, da steht das Gegenteil. Du musst zuerst mal ihnen beibringen, ihr müsst euch demütigen, ihr müsst den Mund in den Staub stecken, und jetzt müsst ihr zuerst mal gucken, dass ihr vor Gott her wächst, dass ihr Erfahrung sammelt, und dann könnt ihr irgendwann den Mund öffnen. Wisst ihr, im Reich Gottes ist gerade umdreht wie in der Welt. Er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange da, Bergpredigt. Und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Und da steht wieder Chesed, wieder das vollkommene Opfer. Wisst ihr, wir haben eine Waffe, die kein anderer hat. Da steht nämlich, den nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder, sondern, wenn wir zum Herrn umkehren, Vers 40, dann passiert etwas, dann zieht das vollkommene Opfer. Gott lässt viele Dinge zu, bis wir endlich bereit sind, die Lüge des Teufels rauszuwerfen, zu ihm, zu der Wahrheit zurückzukehren und seine Mittel anzunehmen. Ich bin mir auch bewusst, dass das Wort Mittel schon grenzwertig ist. Ich meine jetzt einfach, das, was er verordnet hat, das Blut Jesu, wisst ihr, der gebrochene Leib, das vollkommene Opfer, dass ich seine Gnadeerweisung auf mich wirken lasse. Und dann passiert etwas. Dann kommt dieses vollkommene Opfer zur Wirksamkeit. Jakobus, der sicher nicht verdächtig ist, dass er es zu locker nimmt. Jakobus war einer, auch kirchengeschichtlich, wenn man ihn studiert, er war ein harter Mann. Aber wunderbar von Gott gebraucht. Gott hat seine Art gebraucht, um uns mit der wertvollsten Brief zu geben. Das ist der Jakobusbrief, der wird ja nicht so geschätzt. Das ist aber ein ungeheuer wertvoller Brief. Er sagt in Jakobus 1,25, wer aber hineingeschaut hat in das vollkommene Gesetz der Freiheit, sind wir wieder bei der Vollkommenheit, und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glücklich sein in seinem Tun. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Ja, aber was soll ich denn frei werden? Ich bin durch das vollkommene Opfer Jesu frei vom Teufel, frei vom Tod, frei von der Sünde, frei vom Ich, frei von den Menschen. Ich glaube, das reicht schon, die fünf Dinge, oder? Wenn ich dem Teufel nur in einem Punkt glaube, in dem Punkt werde ich nicht frei. Das ist gar keine Frage. Nochmals. An dem Punkt, wo ich dem Teufel glaube, statt Gott, bin ich nicht frei. An dem Punkt, wo ich dem Teufel glaube, zerstört er mich. Der Teufel hat immer zerstörerisches Potenzial, immer zerstörerische Pläne. Also ist für mich als Gläubiger im neuen Jahr ungeheuer wichtig, dass ich das lerne. Aus mosaische Gesetz, wisst ihr, die Bibel sagt, ist ein Zuchtmeister, da steht Pädagoge im Griechischen, ein Lehrer, der mich zum Herrn Jesus treibt. Galater 3, 24. Und es ist von Gott gegeben, um Vollerkenntnis der Sünde herbeizuführen. Wisst ihr, nicht um Stelle herauszugreifen und jetzt versuche die zu tun, um dann zu merken, dass ich sie nicht tun kann und dann scheitere ich. Sondern ich soll in der Freiheit des Evangeliums leben. Im Neuen Bund zeigt die Bibel ganz klar, und jetzt kommen wir zum Härtesten, das mosaische Gesetz ist ja harmlos. Wisst ihr, im Alten Bund, Da wurde ich gerichtet, wenn ich jemanden ermordet habe. Im Neuen Testament wirst du gerichtet, wenn du jemanden in Gedanken erschlägst. Das Neue Testament ist viel schärfer als das Alte. Christus ist das Ende des Gesetzes. Römer 7, Vers 4. Ich bin tot für das Gesetz durch den Leib des Christus. Ist erledigt. Und dann sage ich die Leute so, jetzt guck mal, dass du das, was Gott gegeben hat, ich brauche das Alte Testament nötiger wie alles andere, um bei mir volle Erkenntnis der Sünde herbeizuführen. Dass es mich zu meinem Jesus trägt, diese Schattenbilder, diese Herrlichkeiten. Ich lese Altes Testament mit höchster Freude. Aber im Neuen Testament habe ich klipp und klar die klare Zielsetzung, wie ich das vollkommene Opfer realisieren soll. Und da kommt dann etwas, wo ich plötzlich frei werde, vor allem, weil nach dem alttestamentlichen Gesetz war es Jakobus 2,10 so, wenn ich nur etwas nicht gehalten habe, dann bin ich erledigt gewesen. Aber das vollkommene Opfer reicht. Und wenn man das nicht tut, dann hast du Gläubige, die alles wissen. Sie wissen alles. Aber wenn sie dem Teufel zuhören, sie wissen alles, alles. Sind fromme Leute, oft entschieden, haben ein heiliges Leben, aber innerlich sieht es aus wie auf dem Schrottplatz. Hiob 7, Vers 3. So wurden auch mir Monate voller Enttäuschung beschert und Nächte voller Qual zuteil. Seht zu, dass euch niemand verführe. Der Teufel verführt mich. Der Teufel verklagt mich. Offenbarung 12, 10 und 11. Er ist der Verkläger der Brüder. Der Teufel versucht mich zu zerstören. Er schickt mir Fälschungen. 2. Korinther 11. Ein falscher Jesus, ein falscher Geist, ein falsches Evangelium, falsche Brüder. Schickt er mir alles. Und dann kann es passieren, ich sage ausdrücklich, wiedergeborene, wohlmeinende Gläubige. 2. Timotheus 2, 24. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das heißt, der Teufel benutzt das alles, um jemanden im Fallstrick zu fesseln, um ihn zu binden. Und er sagt jetzt hier klipp und klar, dass sie wieder nüchtern werden. Die waren mal nüchtern. Von daher ist das die Gefahr für die Gläubigen. Und so versucht er sie auch zum Abfall zu treiben. Das Problem ist, ich muss einfach nüchtern, sachlich feststellen, ich habe einen Todfeind, der mich kaputt machen will. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, den ich eigentlich letztendlich einfach bei mir auch sehe. Ich kann meinen Charakter nicht ausschalten. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn geistlich durch das vollkommene Opfer züchtigen. Ich kann ihn irgendwo in die Ecke stellen, wenn es hart auf hart geht. Aber irgendwo ist er da. Manche Gläubige meinen allen Ernstes, mit der Wiedergeburt verändert sich dein Charakter. Ja, Entschuldigung. Mit der Wiedergeburt verändert sich deine Gesinnung. Aber jemand, der gemütlich ist, ist weiterhin gemütlich. Jemand, der im Schwäbischen hat ja schöne Ausdrücke. Ich liebe seit neuestem Schwäbischen noch mehr. Man nennt das ein Narrenkasper, kennt ihr das? Also ein Hektiker. Hektiker ist schwäbisch ein Narrenkasper. Ein Hektiker. Wenn du ein Hektiker bist, dann bist du ein Hektiker. Wenn du ein gemütlicher Mensch bist, bist du gemütlich. Wenn du perfektionistisch bist, bist du perfektionistisch. Wenn du laissez-faire bist, fünfe gerade, du siehst das Problem nicht. Also es gibt Leute, die säen ein Härlein. Wenn ihr ein Härlein habt, meine Frau sieht's. Wenn ihr ein Hairline habt, ich sehe es nicht. Versteht ihr den Unterschied? Manchmal ist es ganz wichtig, dass jemand das Hairline sieht. Manchmal ist es aber auch ganz wichtig, dass man das Hairline nicht sieht. Wisst ihr, von daher haben alle die Berechtigung vor Gott und alle müssen ihren Charakter ausleben. Wenn du das vollkommene Opfer hast, dann hat Gott für dich maßgeschneidert, ein Paket gebaut, das genau zu deinem Charakter passt. Wenn du jetzt ihm dich nicht mehr am Teufel glaubst, sondern der Wahrheit glaubst, dann wird Gott dich so führen, dass du Gott dienen kannst im völligen Segen. Dann kommt der Triumphzug aus 2. Korinther 2, Vers 14. Dann kommt der Triumphzug und dann wirst du Gott dienen, wie sein Wille ist. Dazu musst du aber immer wieder vor dem stehen, der die Wahrheit ist, immer wieder vor dem Wort Gottes stehen. Und zwar nicht, dass du mehr weißt, sondern dass er dich bearbeitet. Entschuldigung, der Ausdruck, aber Gott macht es, indem du das Herz öffnest und der Heilige Geist, das Wort Gottes, Hebräer 4,12, zum zweischneidigen Schwert macht, das dich durchbohrt, Geist und Seele scheidet, zeigt, was geistlich ist, was fleischlich ist. Und je mehr du das tust, wird Gott deinen Charakter praktisch benutzen und du kannst ihm dienen, ihm große Segen, und dann spielt dein Charakter gar keine Rolle mehr. Wenn du am Teufel erlaubst und ihm die Tür aufmachst, wenn du ihm erlaubst, dass er dich manipuliert, dass er dich anlügt, dann wird dein eigener Charakter und vor allem der Perfektionismus zu deinem geistlichen Tod führen. Gehst du kaputt. Hebräer 4, Vers 14, 15 und 16. Denn wir haben einen großen Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. So lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Wisst ihr, jetzt müssen wir von der Theorie weg zur Praxis. Der Teufel hat dich angelogen. Der Teufel hat dich in eine Falle gelockt. Du bist vielleicht der Opfer deines Charakters geworden, auch deiner Verzweiflung. Der Teufel hat dir erzählt, Gott meint es nicht gut mit dir. Warum muss ich das erleiden? Wisst ihr, der Teufel versucht uns zu zerstören, wo er kann. Jetzt sagt die Bibel, selbst wenn du völlig versagt hast, auch Gott gegenüber, sagt die Bibel, der Herr Jesus, unser großer Hohepriester, hat Mitleid mit mir und dir. Jetzt sagt die Bibel, weil das so ist, muss ich als Mensch glauben, dass trotz meinem Versagen Gott mit mir Mitleid hat, dass der Herr Jesus sich erbarmt, weil er das alles auch erlebt hat, in gleicher Weise wie wir, ähnlicher Weise, gleich nicht, weil er keine Sünde hatte. Aber alle diese Erfettungen hat er erlebt. Jetzt sagt die Bibel so, jetzt komm du. Er sagt, jetzt musst du mit Freimütigkeit herzutreten. Jetzt musst du kommen. Ich und meine Frau, wir haben schon Folgendes gemacht. Ist von mir ausgegangen, weil ich gesehen habe, dass ich Dinge in der Vergangenheit zerstört habe. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, habe ich denn alles falsch gemacht? Dann hat sie mir geholfen, haben wir es diskutiert. Dann sagt sie, nein, ganz vieles haben wir durchdiskutiert, war nicht falsch, du hast nur übertrieben. Ja, wenn ich was mache, mache ich es richtig oder gar nicht. Meine Sportverletzungen kommen auch nicht vom taktisch Sportbetreiben. Wisst ihr, wenn du jetzt merkst, du hast grundsätzlich Gott gedient, du bist wie dieser hohe Priester in Sacharja 3, du stehst vor dem Herr Jesus, aber du hast ein dreckiges Kleid an. Du hast Fehler begangen, die Kinder gegenüber, der Frau gegenüber, dem Mann gegenüber, den Eltern gegenüber, die Arbeitskollegen gegenüber, der Gemeinde gegenüber, du hast überall die Nachbarn gegenüber, du hast Fehler begangen, der geht doch einfach zum Herr Jesus. Er sagt hier, komm mit Freimütigkeit, du kannst kommen durch Jesu Blut, er hat Mitleid, du darfst keine Vorbehalte haben, du musst kommen. Wenn du kommst durch Jesu Blut und sagst, Herr Jesus, hier bin ich. Ich glaube jetzt, was du sagst, du hast Mitleid mit mir. Du reinigst mich vor jeder Sünde, du tust es. Wenn ich das alles so sehe, und dann kommt mit einem kindlichen Glaube, dann wird der Herr Jesus mich innerlich so verändern, dass ich rechtzeitig Hilfe bekomme für mein Problem, für mein Elend. Wisst ihr, wenn wir so das neue Jahr ins Auge fassen, dann habe ich für keinen von uns Angst. Wenn wir das nicht tun, dann kriege ich ein Problem. Mit mir selber und mit jedem. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem alten Wahlspruch. Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Sie folgten dem Lamme, wohin es geht. Offenbarung 14, 4. Wisst ihr, ich fange jetzt einfach an, meine eigenen Vorstellungen wegzuwerfen und zu sagen, Herr, wie siehst du es? Es ist nicht gefährlich zu beten, Herr Jesus, zeig mir, wie du mich siehst. Zeig mir, wie du die alle siehst. Zeig mir, wie du die Gemeinde siehst. Zeig mir, wie du meinen Dienst siehst. Zeig mir, wie du den anderen Bruder siehst. Zeig es mir. Kann der Jesus was Falsches sagen? Wir tun das nicht, wenn wir Angst haben, was kommt, oder? Aber er hat doch Mitleid. Er sagt, komm mit Freimütigkeit, komm, kein Vorbehalt. Und ich werde dir rechtzeitig helfen. Ist doch herrlich, die Verheißung. Das heißt, ich kann ihm das neue Jahr geben, kann sagen, ich kriege jederzeit die Hilfe, die ich brauche, wenn ich komme. Wenn ich aufhöre, dem Teufel zuzuhören, nur noch dem Herrn Jesus zuhöre, wenn Gott der Vater seinen Plan bei mir durch den Sohn verwirklichen kann. Ach, wisst ihr, dann hätten wir doch schon hier das Paradies, oder? Wisst ihr, warum wir es nicht haben? Traurig. Wegen unserem Dickschädel. Weil wir immer alles besser wissen. Du kannst gegen jeden, auch mir gegenüber, kannst du alles besser wissen. Es sei dir gegönnt. Aber nicht gegenüber Gott. Nicht gegenüber der Heiligen Schrift. Wir müssen lernen, uns zu unterwerfen und zu sagen, er hat Recht und nicht ich. Wenn der Teufel mich verdammt, dann gehe ich hin und sage, es ist keine Verdammnis in Christus Jesus, nimmt das Blut in Anspruch. Das ist ein Unterschied. Glaube ich meiner Seele, wo der Teufel im Fell reinschießt, ich bin jetzt erledigt, oder glaube ich ihm? Das ist das, was der Paulus meint. Ich vergesse, was da hinten ist, ich werfe es weg und gehe vorwärts. Und das ist die einzige Parole, die man fürs neue Jahr sich auf die Fahne schreiben darf, in diesem geistlichen Krieg. Entweder folgen wir dem Lamm, wenn es geht, folgen wir der Wahrheit, oder es gibt ein Chaos. Ich will aber kein Chaos, ich will den Sieg. Und ich denke, da sind wir einig. Wir wollen den Sieg. Wo ist der Sieg? Bei der Person Jesu. Bei seinem vollkommenen Opfer. Er ist der Feldherr. Er marschiert. Ich bin nur ein Soldat, der im Triumphzug hinter ihm herläuft. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich hinter ihm herlaufe, hinter der Wahrheit, dem Lamme gehorche, in seine Fußstapfen, dann läuft der Rest. Das wünsche ich mir und euch. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für diesen Tag der Gnade. Danke dir, dass du bis zur Stunde deine Gnadeerweisungen nicht zurückgezogen hast. Trotz all unserer Schwachheit, trotz all unserem Versagen, trotz allem Chaotentum, du hast uns durchgebracht. Ich bete dich an und durch dich, der Vater im Himmel. Vater im Himmel, du hast uns einen Ratschluss der Ewigkeit gegeben in diesem vollkommenen Opfer deines Sohnes. Du erziehst uns, so wie ein Vater die Kinder erzieht, auf das eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit hervorbreche. Und jetzt bitte ich einfach, erbarme dich. Und Jesus, du hast versprochen, dass du inmitten des Leuchters wandelst, du gehst durch unsere Reihe. Du siehst, wo jeder, du siehst, wo ich irgendwo hängen geblieben bin in diesen Dingen. Erbarme dich, du hast Mitleid mit uns. Ich bitte einfach, komme du in diesem neuen Jahr mit jedem von uns zum Ziel. Nicht wegen uns, sondern auf das du verherrlicht wirst und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.